Meine Frau ist heute nicht dabei. Ihr geht es einerseits nicht so ganz gut, aber sie wäre mitgekommen. Wir haben aber die beiden Enkelchen, die Zwillinge zu Hause bei uns. Und sie werden morgen abgeholt. Und also lässt euch grüßen. Die beiden Enkelchen haben auch die Woche was Nettes erlebt. Wir waren bei meiner Tochter gewesen und beim Mittagessen gab es ein bisschen Stress, weil meine Tochter was gemacht hat an Essen, was es noch nie gab. Und da haben die beiden rumgemotzt. Und dann habe ich dann ganz kurz gebetet, es war irgendwie so eine blöde Stimmung da mit den beiden, weil die so rumgemotzt haben. Und dann schmeckte das denen so gut. Und dann sagte der eine von den Zwillingen, was, aber kurz gebetet. Aber wir wollten noch einen zweiten Teller haben. Da muss Opa noch mal beten. Alle sagten, einmal beten reicht doch, ne? Der saß da, hat nicht gegessen, Opa muss noch mal beten. Dann habe ich da noch mal gebetet und erst dann hat er seinen zweiten Teller gegessen. Sagte meine Tochter, das wäre Hammer mit den beiden, wenn sie im Restaurant sind, sagen sie immer, wir wollen beten, beten, beten. Und das ist natürlich wieder so ein bisschen unangenehm im Restaurant. Beten, beten, beten. Sehr gut, sehr gut. Ja, so schön, so unbekümmert, ja. Ja, wir haben heute Morgen den Psalm 23 als Lesung für unseren Predigtext. Ist jemand unter uns, der den nicht kennt? Psalm 23? Okay, dann bräuchte ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ne? Aber ich glaube, Gott kann helfen, dass immer noch was, immer noch mal neue Erkenntnisse kommen, aber doch, dass unsere Liebe zu Gott neu geweckt wird, unsere Liebe immer tiefer wird. Und der Psalm 23 ist ja einzigartig unter allen Psalmen, sowas gibt es nicht nochmal. Der David drückt einfach sein Glück aus, so einen Gott zu haben, so einen Herrn zu haben. Er denkt darüber nach und denkt, wie sehr bin ich geliebt. Deswegen hat das Lied auch super gepasst, die Anbetung der Liebe Gottes. Wie sehr werde ich geliebt? Ich lese mal die Worte, die uns bekannten Worte vor. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Mein jüngster Sohn, auch als er so 2 Jahre war, hat mir ein Bild geschenkt. Das machen ja manchmal die kleinen Kinder. Aber das war ein sehr einfaches Bild. Man hat so Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ja? So ein Bild hat er mir geschenkt. Aber da war noch ein weiterer Punkt drauf. Er fragte mich, Papa, weißt du denn, was das ist? Sagte ich, nein. Er zeigt auf diesen einen Punkt. Da bist du im Büro und weinst, weil ich nicht bei dir bin. Bewegt mich immer noch. Wenn man so gesagt bekommt, ich weiß, dass du mich unwahrscheinlich lieb hast. Und das tritt der David hier auch aus. Ich habe dieses Bild fast 30 Jahre lang in meinem Büro hängen gehabt. Und die zuerst mal reinkamen und gucken sie ja dann immer so ein bisschen um, ja. Bleiben da an dem Bild so ein bisschen hängen, stutzen und dann geht der Blick weiter. Und dann habe ich immer diese Geschichte erzählt. Dann haben die Leute verstanden, warum dieses Bild da hängt. Dieses Wissen, da weiß jemand, ich habe ihn ganz lieb. Das tut so gut. Das hat unserem Gott auch gut getan. Diese Worte von David. Wissen wir warum? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, wie es in der Bibel heißt. David, Gott wusste, der David hat mich lieb. Der David weiß, dass ich ihn lieb habe. Er weiß das und hat das hier in diesem Psalm wunderbar ausgedrückt. Dieser Gott hat mich so lieb. Wie ist das möglich, dass Herr David zu solchen Worten kam? Auf jeden Fall hat er sowas Ähnliches gemacht wie stille Zeit. Er muss ganz tief drüber nachgedacht haben, über seine Beziehung zu Gott. Wie Gott sich zu ihm verhält, wie er ihn geführt hat, was er ihm geschenkt hat. Vielleicht mal ein Wort zur stillen Zeit. Vielleicht machen wir uns manchmal Stress damit. Ich muss noch ein Kapitel lesen. Ist ja gut, wenn man so Regeln hat. Aber David war, der muss total stressfrei gewesen sein. Der muss glücklich gewesen sein, über seinen Gott nachzudenken. Denn sonst kann man zu solchen Worten nicht kommen. Ja, David erinnert sich an sein Hirtendasein. Er erinnert sich daran, dass er, die Schafe seines Vaters hütete. Er erinnert sich daran, dass dieser Hirtenberuf eigentlich gar kein angesehener Beruf war. War ja so, als Samuel zu Isai, dem Vater von David, kam, um den nächsten König zu salben, hat Isai alle seine älteren Söhne vorgeführt, nicht den David. An den hat er gar nicht gedacht, der ist draußen bei den Schafen. Der war ein bisschen verachtet. Sind das alle deine Söhne, hat dann Samuel gefragt. Nein, da ist noch einer bei den Schafen. Den musste er dann holen und Gott hatte ihn auserwählt. Erinnert uns das auch so ein bisschen an Parallelen zu Jesus? Schon dieses Bild, dieser verachtete Beruf des Hirten, die Liebe des David zu den Schafen seines Vaters, für die er alles gegeben hat, für die er gesorgt hat, ja, die er sogar bewahrt hat vor wilden Tieren. Vielleicht haben das die Schafe gar nicht mitbekommen. Ich glaube nicht, dass der David dann hinterher gekommen ist und sein Schaf erzählt hat, ich habe euch gerade gerettet vor wilden Tieren. Hätten die gar nicht verstanden. Vielleicht kann uns Gott auch manches nicht erzählen, was er für uns tut, wo er uns bewahrt. Vielleicht muss er uns Wege führen, um uns zu beschützen, die uns nicht gefallen, aber die uns beschützen vor den Angriffen des Bösen. Vielleicht. Ich denke schon. Musste der David wahrscheinlich auch tun, dass er seine Schafe, wenn er sie von einer Weide zur anderen oder zur Wasserstelle brachte, sie bestimmt nicht über Wege laufen ließ, wo er sie nicht mehr beschützen konnte. Ja, und so geht Jesus mit uns auch um. Es ist vielleicht ungewöhnlich, auch für uns, dass wir so über Gott nachdenken. Wir wollen unsere Pflichten erfüllen. Wir wollen gute Christen sein. Und Gott sagt nur, schau doch mal, wie lieb ich dich habe. Schau, was ich alles für dich tue. Ich bin bereit, alles für dich zu tun. Ich bin immer für dich da. David war nur für die Schafe da. Der hatte nichts anderes zu tun, als auf die Schafe aufzupassen. So intensiv kümmert sich Gott um uns, um jeden von uns. Ich bin nur für dich da, Tag und Nacht. Meine Liebe zu dir ist keine Sekunde unterbrochen. Ich bin keine Sekunde von dir abgelenkt. Ich bin nur für dich da. das hatte der David begriffen. So wie er für die Schafe da war, so ist Gott für ihn da. Eigentlich ist der Psalm Anbetung pur. Da ist kein, in dem Sinne Lobpreis, wie wir das manchmal so verstehen, als Lobpreis. Da ist einfach nur ein, auch keine Bitten. Er hat gar nicht nötig zu bitten, in der Haltung, die er jetzt gefunden hat. Einfach nur ein Nachdenken über die Liebe Gottes zu ihm. Ich bin davon überzeugt, dass David, als er diesen Psalm schrieb, Jesus kannte. Zum Beispiel spricht der Jesus selbst davon. Was denkt er über den Christus, als er mit den Pharisäern sprach, den Schriftgelehrten? Was denkt ihr über den Christus, der zu euch als Retter kommen soll? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, er ist Davids Sohn. Da entgegnete Jesus, warum aber hat ihn David, geleitet vom Geist Gottes, Herr genannt? Denn David sagte, Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? Also David hat Jesus erkannt. Auch wenn er ihn nicht in dem Sinn erkannt hat, weil er die Geschichte von Jesus noch nicht wusste, aber er hat Begegnung mit ihm gehabt. Ja, die Schafe von David brauchten sich keine Sorgen zu machen. Denn er sorgte für sie. Er sorgte für sie. Sie machten sich vielleicht Sorgen darum, dass das Schaf neben ihnen bessere Grasbüschel hatte. Aber das war ja eine unsinnige Sorge. Satt wurden sie ja alle. Genug Gras zu fressen hatten alle. Und er dachte, so einen Hirten habe ich auch. Vielleicht sind unter uns welche, die den Herrn so nicht erkannt haben, die noch nicht so begriffen haben, wie sehr sie geliebt sind. Das macht nichts. Unter den Schafen Davids waren auch Schafe bestimmt dabei, die gar nicht begriffen haben, wie sehr sie behütet sind. Jesus behütet dich trotzdem. Jesus ist auch dein guter Hirte, egal wie weit du ihn verstanden hast. Er ist für dich da und ringt darum, dass du errettet wirst. Dass du dich ganz ihm anvertraust. Und wenn der Schafe dabei war, dem es nicht so gut ging, das gab es bestimmt auch. Ein krankes Schaf. Schaf hat sich verletzt. Oder das Schaf hatte leichte Behinderung. Ich denke, dann waren das die Schafe, um die sich David besonders gekümmert hatte als Herde. Er hat sich nicht für die starken Schafe besonders eingesetzt, denn die waren ja fähig zum Fressen, zum alles selbst tun, aber die kranken, schwachen, die brauchten besondere Hilfe. Ja, vielleicht, ich hoffe, dass dieser Psalm hilft, dass wir auf unseren guten Herrn ja neu aufmerksam gemacht werden, neu uns konzentrieren auf ihn. Gut, der Vergleich mit Schafen mögen wir Menschen ja nicht, im Allgemeinen nicht. Denn Schaf wird ein bisschen als dummes Tier bezeichnet. Also ich habe gehört, dass wenn man ein Schaf ein paar hundert Meter wegführt von seinem Zuhause, dann wird es den Weg nicht mehr zurückfinden. So dumm sei es. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist auch ein bisschen mehr als 100 Meter oder ein paar hundert Meter. Aber jedenfalls sind sie orientierungs- und wehrlos. Und das gilt für alle Menschen. Der Unterschied zwischen den Menschen, die Jesus nicht haben, und den Menschen, die Jesus haben, ist, die Christen, die Menschen, die Jesus haben, die haben einen guten Hirten, der sie führt. Die wissen, wo es lang geht. Die werden geführt zur Nahrung, die sie brauchen. Die haben einen Leiter, wo sie wissen, er hilft ihnen bei Entscheidungen. Und alle anderen sind wie Schafe ohne Hirten, die in die Irre gehen. Vielleicht könnte man dem David sagen, mein lieber David, du nimmst den Mund aber ein bisschen voll. Es gibt bestimmt auch andere Stunden in deinem Leben, wo du so nicht reden würdest. Und er hatte auch wirklich tiefe Stunden erlebt. Und manche Psalmen drücken das auch aus, wo er klagt. Und doch kommt er immer wieder in seinem Psalmen zum Loben. Immer wieder, auch wenn er am Anfang sein Herz ausschüttet und klagt, und er weiß, ich darf meinem Gott mein Herz jetzt ausschütten, ich darf ihm alles klagen. Und dieses Klagen, dieses Reden mit Gott hilft ihm dann immer wieder, ach, mein Gott wird mich nicht fallen lassen, er wird bei mir bleiben, er wird mir helfen. Mir wird nichts mangeln. Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Keinen Mangel haben? Also wenn ich mir jetzt eine Wunschliste ausdenken würde, was ich mir wünschen dürfte von irgendjemand, der ganz viel Geld hat, sag ich mal, ich hätte einige Wünsche, ne? Ich hätte schon einige Wünsche, ja. Da gibt's schon eine Wunschliste. Aber der David sagt, mir wird nichts mangeln. Hier geht es um eines der schwersten Proben unseres Christenstandes. Wenn Gottes Wort stimmt, mir wird nichts mangeln. Dann ist ja unsere Wunschliste gefüllt mit Dingen, die Gott nicht so wichtig ansieht. Mir ist ein Bild eingefallen. Stellt euch vor, wir kommen da raus und da steht ein Mann in Lumpen, zerfetzter in Kleidern. Und wir sehen, der ist total arm, der muss auf der Straße schlafen und was weiß ich. Und er sagt uns, ich habe einen einzigen Wunsch, eine schöne Krawatte. Ja, sowas würden wir sagen. Also, ich denke, du hast andere Dinge nötig, also schöne Krawatte. Und vielleicht sind unsere Wünsche manchmal in den Augen Gottes wie schöne Krawatten. Wobei uns eigentlich die Kleider, ja, schmutzig sind, dreckig sind. Er sagt, du, ich mach dich rein. Ich gebe dir ein neues Kleid, damit du vor mir bestehen kannst. Und wenn du die ganze Welt gewöhnst und nimmst Schaden an deiner Seele, kämpfst mit so einem dreckigen Kleid zu mir, hättest die schönste Krawatte, sag ich mal, von der ganzen Welt. Was würde dir das nützen, wenn du mal vor mir stehst? Gott sieht viel tiefer. Unsere 2000 Wünsche sind wie 2000 Krawatten. Und Gott sagt, ich gebe dir das, was du wirklich brauchst, was in Ewigkeit Bestand hat. Meine Gnaden. Er reinigt uns von dem Dreck und Schmutz unseres Lebens. Das hat er am Kreuz geschaffen. Dieses Blut von Jesus reinigt sogar unser Herz. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Und der Todesschatten ist nur ein Schatten. Er kann meinem Hirten nichts anhaben. Er bringt mich durch. Sein Stecken und Stab leiten mich. Unter Umständen, ja, sein Stecken, die Hirten haben so ein Stecken mit dem Haken dran, wo die Schafe, die weglaufen wollen, die sie zu sich ziehen wollen, ranziehen. Ich denke, das ist gerade im Tal des Todes ganz wichtig, dass wir ganz nah bei Jesus sind. Da zieht er uns ran. Sein Stecken und Stab leiten mich im Tal des Todesschattens. Und der Stecken, ist das nicht eine Waffe gegen den Bösen, der uns abbringen will, mit dem er den Bösen schlagen kann? Er hat ihn besiegt. Er hat ihn besiegt, er ist stärker. Jesus ist mein Licht im Tal des Todesschattens. Darum fürchte ich kein Unglück. David sagt nicht, dass kein Unheil kommen wird. Er sagt, dass Gott dann bei ihm sein wird. Und zwar ganz besonders nahe, weil dieser Stab ihn ranzieht an seinen Gott. Und wenn Jesus dann kämpft für uns mit dem Stecken, wisst ihr, ein Kampf, den Jesus gewonnen hat, den Kämpfen, den wissen wir. Den Kampf am Kreuz. Den Kampf an diesem Holz. Da hat er den größten Sieg für uns errungen. Da hat er wirklich den endgültigen Sieg errungen für uns, dass der Böse uns nichts mehr anhaben kann. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist auch so eine Sache. Der Böse kann Gott nicht daran hindern, mir einen Tisch zu bereiten. Der muss zugucken. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Gott deckt den Tisch. Da kam mir so der Gedanke, oh, so ein Tisch, wenn wir Gäste haben, ne, wir decken den schön, wir machen es alles sehr schön. Sind wir nicht in der Gefahr, zu sagen, ich bringe was mit? Ne, ist ja heute üblich, ne, man lädt ein, hier, ihr macht eure Feier, jeder bringt was mit. Aber wenn man eingeladen ist, manchmal, dann gibt der Gastgeber alles. Man muss nichts mitbringen, nur sich selbst. Und so ein Gastgeber ist Gott. Und dann dachte ich, wenn ich da etwas von mir drauflegen will, an guten Werken, dann versaue ich den ganzen Tisch. Wenn ich denke, ich habe doch ein bisschen was Nettes getan in meinem Leben, war doch in der Gemeinde aktiv, habe immer stille Zeit gemacht und habe auch missioniert, habe doch wirklich eine Menge getan. Nee, so dürfen wir nicht denken. Mit meinen Werken kann ich diesen Tisch nicht decken. Gott deckt den Tisch. Womit? Seine Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Ja, letztlich ganz Jesus liegt da drauf. Nur Jesus. Sonst nichts. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Güte und Gnade, da sie es dafür auf den Tisch legt. Barmherzigkeit. Mein jüngster Sohn hatte mal eine Freundin. Und die bekam mit, wie der mal so ein bisschen frech zu uns war, ne, zu unseren Eltern. Gibt ja so ein Alter, wo die Jungs aufmüpfig sind und den Eltern klar machen, hier halte ich da raus. Ne? Ich erinnere mich noch an eine Sache, wo ich versucht habe, die Situation so ein bisschen zu entspannen. Ich habe gesagt, na, wie geht's dir denn heute Morgen? Was ist denn mit dir los? Was hast du heute vor? Was war deine Reaktion? Ja? Also ist man manchmal als Eltern ein bisschen überfordert. Und er hat sich also auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da war, er hat sich jedenfalls ein bisschen, ich sag mal, ungehörig benommen uns gegenüber. Und da sagte die Freundin, die ein angenommenes Kind war und die immer unter der Bedrohung lebte, wenn du dich nicht schickst, dann schicken wir dich wieder zurück ins Heim. Die sagte, dass für sie ungeheuerlich war, dass der Andreas uns so zu behandeln wagt, mit dem Wissen, wir schicken ihn nicht fort. Der weiß, wir haben ihn lieb und diese Liebe ist beständig. Das war für sie etwa eine total neue Erfahrung, dass es so eine Liebe gibt, so eine elterliche Liebe. Gottes Liebe ist noch größer, egal was wir Gott bisher angetan haben. Er schickt uns nicht fort. Er sagt, ich will, dass du ewig bei mir bleibst. Dass du ewig in meinem Haus bist. Ich will mit dir ewig Gemeinschaft haben. Ich habe dich so lieb. Und egal, was du getan hast bis jetzt, ich vergib dir durch Jesus Christus. Amen. Amen.